Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge von Gelesen, dem Literaturpodcast mit Lukas Babenschik.
Einen wunderschönen guten Tag und mit Finn Benkert.
Hallöchen! Wir wollen heute reden über 22 Bahnen und Windstärke 17 Romane von Caroline Wahl. Caroline Wahl ist mit ihrem Debütroman 22 Bahnen der Traum jeder angehenden Schriftstellerin gelungen. Aus dem Nichts zum Bestseller, Publikumsliebling der Leipziger Buchmesse, Lieblingsbuch der unabhängigen Buchhandlung 2023. Kürzlich ist die Fortsetzung Windstärke 17 erschienen. Es ist irgendwo auch eine deutsche Literaturerfolgsgeschichte, die dieses Land immer wieder schreibt. Man denke an Benjamin von Stuckrad-Barres Soloalbum oder an Helene Hegemanns Axolotl Roadkill, Gegenwartsromane, in denen sich generationenübergreifend LeserInnen verstanden fühlen. 22 Bahnen und Windstärke 17 sind unmittelbare Romane, die versuchen, Symptome der Gegenwart literarisch zu übersetzen. Es sind die Geschichten einer komplizierten Familienbeziehung und irgendwo auch Variationen des urdeutschesten aller Genres, dem Bildungsroman. In 22 Bahnen begleiten wir Tilda, Mathematikstudentin. Ihr Leben verläuft nach einer strikten Routine. Uni, Nebenjob an der Supermarktkasse, Familie, Schwimmbad. Tilda hat sich eine Oberfläche kuratiert, die nicht einreißen darf. Denn unter dieser Oberfläche brodelt es, beziehungsweise liegt das, was alle wissen, aber niemand ausspricht. Tilda ist längst Mutter und Erziehungsinstanz für ihre junge Schwester Ida geworden. Die gemeinsame Mutter ist Alkoholikerin und in der Erziehungsarbeit wenig förderlich. Tilda hat früh gelernt, all dies nicht zu nah an sich heranzulassen. Loslassen kann sie nur im Schwimmbad, wenn sie die titelgebenden 22 Bahnen schwimmt. Doch auch unter Tildas Oberfläche lauern unaufgearbeitete Ereignisse aus der Vergangenheit. In Windstärke 17 begleiten wir, etwa 10 Jahre nach den Ereignissen des ersten Romans, Ida in ihrem selbstgewählten Exil auf der Insel Rügen. Wahl zwingt ihre Protagonistin hier zur Selbstklausur, zum Ergreifen eines eigenen biografischen Narrativs. Nicht nur verarbeitet Ida den Tod der Mutter, sondern knüpft auch eine Ersatzmutterbeziehung zur resoluten Marianne. Auch eine Liebesbeziehung mit Leif, einem DJ im Exil, bahnt sich an. Ja, zwei Romane, die ich doch mit großem Interesse gelesen habe, weil es eben wieder mal populäre Romane sind. Also Sachen, was man jetzt doch eher selten hat. Dass so gefühlt jeder, mit dem man spricht, davon schon mal gehört hat. Die Sachen sehr prominent in Buchhandlungen ausliegen. Rezensionen sich teilweise vor Begeisterung überschlagen, aber dann auch nicht so richtig erklären können, warum das jetzt so großartig ist. Und ich bin jetzt sehr gespannt, mit dir drüber zu reden, Lukas.
Dieses Waagesalbadern, das hat mich ja wirklich geärgert. Also erstmal möchte ich hier jetzt meine Schrotflinte auspacken und so ein bisschen auf die deutsche Literaturkritik schießen. Erklärt mir doch ein bisschen mehr, argumentiert doch ein bisschen mehr, steigt in die Sprache ein, statt einfach nur zu sagen, darum geht's und das ist toll. Also das ist schon irgendwie ein bisschen betrüblich, dass ich da wirklich nichts gefunden habe, was mich irgendwie bereichert hat, sondern ich habe mich wirklich sehr geärgert über diese Romane, auch teilweise, da kann ich, glaube ich, den allgemeinen Enthusiasmus nicht so ganz teilen, aber ich verstehe es zumindest grundlegend, aber die Beschreibung, da hat man schon das Gefühl, also in den Redaktionen sitzt so der verlängerte Arm der Verlagsbranche. Also das ist irgendwie, es fühlt sich schon sehr wie Werbung an, was über dieses Buch geschrieben wurde, über diese Bücher, wenn man ehrlich ist.
Dazu ist Literaturkritik einfach irgendwie in den letzten 5 bis 10 Jahren geworden. Also eben genau das, was du gesagt hast, so etwas ausformuliertere PR-Rezensionen. Und ich meine, wenn sie nicht über das Buch schreiben, dann schreiben sie über das Äußere von Caroline Wahl, wo ich jetzt sagen kann, ja, herzlichen Glückwunsch, die sieht halt aus wie eine Frau in ihren 20ern in den 20er Jahren ausschaut, also in den 2020er Jahren.
Ja. Die Frisur ist sicher irgendwas, wo man auch eine Passage drüber schreiben kann, wenn man unbedingt möchte und gar nicht anders kann. Aber das trägt jetzt nicht so furchtbar viel dazu bei. Und auch alles, was ich an Interviews gelesen und gesehen habe, schien mir doch dann selten wirklich ergiebig. Weißt du, ich habe mir sofort so ein maximal vernichtendes Urteil auch ausformuliert. Weil wenn man ganz hart sein möchte, und ich weiß gar nicht, ob ich das im Endeffekt wirklich möchte, dann könnte man sagen, da ist eine sehr offene Karrieristin, die sich parasitiert an das Leiden anderer ranwanzt, das Ganze in Fernsehspielkitsch überträgt und dann mit so im Scheinwerferlicht ausgestelltem Slam-Poeten-Lyrik-Zeugs da irgendwie mit rumrührt. Und das Ganze ist geschrieben in so einem kurzatmigen Präsenzstil, der ganz verliebt ist in Konsumobjekte und in so offenkundige Symbole. Symbole, die dann auch noch im Buch wieder erklärt werden. Da ist so eine Art von Metareflexivität über alles und jeden, die sich auch irgendwie immer rechtfertigend anfühlt. Also wenn gerade im zweiten Buch die ganze Zeit darüber geredet wird, boah, das ist ja wie eine scheiß Coming-of-Age-Geschichte, dann denke ich so, ja, ja, das musst du doch jetzt nicht die ganze Zeit betonen. Also, die Leute sind doch schon auf deiner Seite. Warum sich weiter verschanzen? Aber all das schien mir jetzt auch irgendwie ein bisschen zu einfach zu sein. Ich kann nicht sagen, dass mich diese Bücher nicht irgendwann reingezogen haben. Am Anfang, gerade bei 22 Bahnen, saß ich eigentlich da und habe unentwegt mir Sachen rausgeschrieben, die mich ärgern. Und das habe ich auch beim zweiten Buch nicht gelassen dann, wenn ich ehrlich bin. Aber es hat mich doch dann irgendwie stärker affiziert, stärker gerührt. Und Einzelmomente haben mich dann doch irgendwie auch bekommen. Also ich glaube, gerade diese Sehnsucht, so eine Eigenständigkeit, so eine Autarkie in einer Welt zu gewinnen, die einem permanent irgendwie dazu zwingt auch. Also diese Frage, was ist, wenn da etwas ist, das ein Zwang ist, aber ich muss damit lernen, es zum Teil meines Lebens zu machen und es eben als Wahlmöglichkeit, als Option für mich zu begreifen. Das fand ich schon ganz interessant. Aber ja, ich werde heute viel irgendwie Ambivalenz bis so vage Verstimmtes von mir geben. Ich hoffe, das verzeihst du mir.
Das verzeih ich dir in jedem Fall. Ich bin bei vielen Sachen, die du gesagt hast, auch bei dir. Ich kann vielleicht vorher schon mal sagen, also ich denke, das ist klar, wir werden auch über wichtige Handlungsereignisse hier reden. Also solltet ihr die Romane noch nicht gelesen haben, wir werden auf den Inhalt eingehen. Sagen wir so schon mal, ich kann am Anfang mal schon mal sagen, mir gefiel Windstärke 17 etwas besser als 22 Bahnen.
Definitiv.
Ich weiß auch nicht, ob tatsächlich 22 Bahnen unbedingt notwendig ist für das Verständnis von Windstärke 17. Denn ich sag mal so, alles Wichtige wird einem nochmal ausbuchstabiert.
Es wird einem ohnehin immer alles ausbuchstabiert, oder? Das sind jetzt nicht Bücher, die einem wahnsinnig viel so Grauzonen und Schattenbereiche lassen, sondern das sind Bücher, die wollen auch nun eigentlich unbedingt verstanden werden in jeder Nuance.
Ja, und das fand ich so schade. Ich sag mal, ich habe in meiner kleinen Einführung das Wort Oberfläche auch nicht ganz zufällig benutzt. Also natürlich einmal, weil Tilda mehrfach die Oberfläche des Wassers durchbringt, wenn sie eben taucht. Also Tauchen sowieso wahnsinnig wichtig in 22 Bahnen. Aber das sind für mich auch erstmal wertungsfrei oberflächliche Romane. Gerade 22 Bahnen gestaltet sich eigentlich dadurch, dass wir pausenlos Listen vorgeführt bekommen. Listen von Einkäufen, Listen, wie man den Tag zu bewältigen hat, Listen, wie man sich organisiert, eben Listen, die eine Routine machen. Und das finde ich schon mal spannend, denn ich sag mal, die Liste ist ja erstmal ein digitales Phänomen, das Wahl jetzt hier versucht, ins Literarische zu übersetzen. Also natürlich, klar, hatten wir auch schon Peter Handke, der seine Fußballmannschaft in dem Gedichtband damals als Literatur ausgegeben hat.
Ja, oder wenn Städte beschimpft werden, macht man auch Listen von denen oder so. Ich meine, Umberto Ecos Buch über die ewige Liste, heißt das Buch, glaube ich, ist da ja schon auch irgendwie, finde ich, irgendwie was Richtigem auf der Spur. Listen sind ja irgendwie auch der Versuch, Welt einerseits einzuschränken, greifbar zu machen, aber auch ihre Ewigkeit zu betonen. Und das habe ich hier schon auch sehr stark erlebt. Und ich würde noch anfügen vielleicht eine Liste von irgendwie so Selbstbeschreibungsreferenzen, oder? Ich habe das Gefühl, man will sich ja auch immer in zum Beispiel einer filmischen Welt selber verorten. Und deshalb nennt man dann zum Beispiel das Kämpferische der Hunger Games oder man redet über den Herr der Ringe oder man redet über, was weiß ich, Cloud Rapper und Materia. Also es ist auch irgendwie immer eine Liste von des eigenen Referenzrahmens, der hier mit angezogen wird. Ja.
Und da kommt mir natürlich auch die deutsche Popliteratur sehr bekannt vor. Also vor allem die neue deutsche Popliteratur der 90er und eben der Faktum, dass wir jetzt in den 2020er Jahren sind. Also das ist eine Literatur, die, würde ich sagen, ihre Väter ganz genau kennt. Und das sind eben Leute wie Christian Kracht oder Benjamin von Stuckrad-Barre.
Ja, du musstest auch an Faserland regelmäßig denken, oder?
Ja, aber da können wir gleich noch zukommen. Bei Faserland geht es ja auch darum, eine Oberfläche zu kuratieren, aber diese Oberfläche dann einzureißen. Weil unter der Oberfläche, da stinkt es. Unser Protagonist in Faserland ist ständig peinlich berührt, er schämt sich, er ekelt sich. Und die Welt um ihn herum ist genauso absurd wie er selber. Und man hat sich, glaube ich, darauf geeinigt. Man sieht gerade, wir sind natürlich noch mitten in den 20ern, deswegen ist es etwas schwierig, jetzt schon darauf zurückzublicken. Aber man einigt sich so ein bisschen darauf, dass Leif Ranz' Allegro Pastel wahrscheinlich das neue Faserland ist. Für diese Generation. Und das ist ja ein Buch, der beschrieben wird mit einem Begriff namens postironischer Normcore. Also in Allegro Pastel geht es ja wirklich darum, sich gar nicht mehr abzusetzen von irgendwas, sondern einen totalen Genuss darin zu empfinden, genauso zu sein wie alle anderen.
Ja.
Bei Caroline Wahl bin ich mir noch nicht ganz sicher. Hier wird sich natürlich auch irgendwie gesehen nach einer in Anführungszeichen Normalität. Und die Menschen sind schon alle sehr glücklich in ihren kuratierten Oberflächen. Also da sind dann halt die Berlin-Hipster, die eben einfach auch Berlin-Hipster sind. Und ich finde es schade, dass Wahl diesen Figuren dann ganz zwanghaft noch neue Facetten abgewinnen muss. Denn ich muss sagen, diese beiden Romane sind immer dann ganz grandios, wenn sie oberflächliche Figuren mit Oberflächengesprächen einfach nur beschreiben. Also das sind halt, muss ich sagen, tatsächlich ganz interessante, ganz lustige Momente, wenn eben Tilde an der Supermarktkasse sitzt und sie spielt dann immer so ein Spiel, sie schaut sich den Einkauf an und rät dann, was für eine Person ihr gegenübersteht. Und wenn der ganze Roman dieses Verfahren auch literarisch genutzt hätte, ich glaube, dann wäre das sehr spannend geworden.
Aber sind wir dann nicht irgendwie wieder bei Bret Easton Ellis oder halt eben bei Faserland oder sowas? Also ich hatte schon auch das Gefühl, du hast natürlich recht, das ist auch so eine Art von Buch, die Andreas Reckwitz zum Weinen bringt, oder? Also der sitzt da mit den Gesellschaften der Singularitäten und denkt so, warum sind diese Figuren alle so fürchterlich normal und warum ist da zum Beispiel auch keine Härte mehr in der Ironie? Also warum ist das eine Ironie, mit der man sich nicht mehr auf die Welt stürzt, mit der man die Welt nicht zerstören will, sondern mit der man sich so selber beschützt? Also das ist Ironie für Anfänger, weil das sind dann so Sachen wie, da liegt eine Türmatte, auf der steht Welcome und dann sagt unsere Protagonistin dazu, aber niemand ist willkommen. Also das fühlt sich an, als würde man Leuten irgendwie so eine ironische Distanz so gerade beibringen, als wäre dann das so ein Gestus, den man noch übt, so wie man irgendwie auf dem Pausenhof Rauchen übt oder sowas. Und es fühlt sich halt auch an vielen Stellen einfach wie Pose an. Ich habe diese Rollen, wie sie entworfen werden, mit ihren Tiefen in Anführungszeichen nie geglaubt, nie verstanden. Also allein diese Behauptung, dass diese Figur hier eine Mathematikerin wäre, das fühlt sich sehr aus den Fingern gesogen an. Und dann habe ich irgendwie in einem Interview gehört, ja, sie hat mit ihrem Bruder, der Mathematikprofessor ist, darüber geredet, der hat ihr dann so Schlagworte geliefert. Aber ich würde schon mir auch wünschen, dass eine Identität oder ein Ziel im Leben mehr ist als eine Sammlung von so Schlagwörtern und Buchtiteln, sondern dass die irgendwas mit dem Menschen zu tun hat. Weißt du, ich lese gar nicht so furchtbar gern Dietmar Dart, sondern gehe da ganz oft raus und denke so, da habe ich jetzt nicht so richtig viel mitgenommen und irgendwie, das lässt mich auch alles relativ viel kalt, aber da habe ich zumindest das Gefühl, wenn da Leute über Mathematik reden, dann ist das von Bedeutung, dann versucht da jemand mit Mathematik eine neue Welt zu entwerfen, aber irgendwie spielt das hier keine große Rolle, oder? Da sind wir wirklich so weit an den Oberflächen, dass man sich dann doch wieder fragt, so, was sollen wir mit diesen Menschen hier denn überhaupt noch anfangen?
Ich vertrete halt den Punkt, dass wenn man nicht versucht hätte, diese Oberflächen irgendwie künstlich oder auf Zwang einzureißen, ich glaube, dann hätten wir drüber reden können.
Dann wäre es interessant gewesen.
Also Mathematik ist für Tilda ein Karriereschritt. Das ist alles. Das happened to be etwas zu sein, wo sie sehr gut drin ist.
Was war das denn für ein Satz? Du hängst so viel in der Popliteratur raus. Was ist das denn gerade für eine seltsame, keine Ahnung, Catcar-Lyric-Mischung aus Deutsch und Englisch?
Ich habe mich versucht, ein bisschen an die Prosa von Karine Wahl ranzuhängen. Ja, okay. Denn die ist manchmal auch ein bisschen rough, kann man sagen.
Ja, also ich muss sagen, nicht weil da irgendwie scharfe Kanten sind oder so, sondern weil da schon auch Stilblüten sind, an denen ich irgendwie so ein bisschen mich gestoßen habe und nicht irgendwie im positiven Sinne. Also wenn im Bauch von jemandem was zerbricht, dann werden da einfach zwei Bilder willkürlich zusammengeworfen. Und ich glaube, am schlimmsten finde ich, wenn tatsächlich Poesie entstehen soll, die aber verschleiert, dass sie Poesie ist. Weißt du, was ich meine? Es gibt auch oft so im Filmischen, habe ich das Gefühl, manchmal wollen Leute so Understatements setzen und Bilder schaffen, aber dabei nicht so aggressiv vorgehen. Und dann kommen Sätze raus wie dieser. Wenn ich nachts auf meiner Matratze liege und der Wind oder diese Sommernachtsbrise durch die weit geöffneten Fenster auf mich fällt, dann scheint kurz alles gut zu sein. Oder, ich finde, auf sehr ähnliche Weise geschrieben, ein bisschen später im Buch, eigentlich sollte man für Nächte wie diese leben, wenn alles so still ist und schläft, wenn alle ihren Mund halten, wenn da nur die Grillen sind, die man zirpen hört und in der Luft ganz viele Versprechen liegen. Irgendwie war mir das gleichzeitig zu ostentativ und zu sehr zurückgehalten.
Denn eines Tages werden wir alt sein, oh Baby, oh Baby, oh Baby.
Ja, es waren auch hier und da so ein paar Paula Hartmann C-Seiten, oder? Da habe ich auch öfter dran gedacht.
auch jetzt nichts gegen Paula Hartmann hier. Also ich finde es.
Ja, ich sage nur, wenn der Bass kommt von mir und nicht von der Anlage oder die Beats, die wirklich in meinem Blut sind, die den Rhythmus meines Herzens diktieren, Marlene und Ivan neben mir, dann war mir das schon so ein bisschen zu viel Club-Pathos oder so Nachtleben-Pathos. Also da dachte ich schon an die schwächeren Momente von mir aus von Paula Hartmann. Ich habe ja gar nichts gegen sie.
Ja, deswegen, aber ich glaube, daran merken wir auch, dass es eben wirklich totale Gegenwartsromane sind. Hier schreibt eine Vertreterin ihrer Generation über genau das, was eine Generation halt lesen möchte. Und das sind so aggressiv normale Menschen, die aber trotzdem auf jede Party kommen und mit allen gut befreundet sind und eigentlich auch alles können, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Aber sie stolpern dann halt auch doch mal, weil damit es dann wieder nachvollziehbar wird. Ich fand eigentlich am Anfang des Romanes 22 Bahnen recht spannend, dass mir Tilda hier als konsequente Unsympathin entworfen wird.
Total.
Und ich hätte mir gewünscht, dass sie das auch einfach bleibt. Denn, also, ich möchte leider nochmal Faserland referenzieren. Oder nein, referenzieren wir doch mal ein Buch von einer Frau, nämlich My Year of Rest and Relaxation von Otessa Moshfegh. Die Hauptfigur dort ist, da lege ich mich jetzt aus dem Fenster, auch eine Unsympathin. Frau Moshfegh möchte uns die aber nicht sympathisch machen. Die zwingt uns über knappe 200 Seiten, je nachdem, welche Buchausgabe ihr habt, ne, ihr kennt das, uns in die Gedankenwelt dieser Frau hineinzudenken und entschuldigt da auch nichts. Und Tilda muss dann immer so Lektionen lernen, dass sie gerade doch irgendwie zu hart auf die Welt geblickt hat. Also es gibt dann relativ am Anfang von 22 Bahnen eine Sequenz, in der alte Freunde wieder zurück in die Heimat kommen und man feiert so einen hippen Outdoor-Rave und dann kommen auch Leute aus Berlin und dann sagt sie, oh, dann kriegen wir also auch mal ein bisschen Kit-Kat-Club hier, ein bisschen Kit-Kat in die Heimat, sagt dann aber gleich wieder, ach, das ist jetzt aber auch wieder gemein. So schlimm sind die Leute ja gar nicht. Und da sage ich wieder, Wahl, bleib doch an der Oberfläche. Lass diese Bemerkung, kriegen wir doch auch mal ein bisschen Kit-Kat in die Heimat. Lass sie stehen. Das ist nicht der allerschlechteste Gag oder das ist auch nicht die allerschlechteste Bemerkung. Aber dieser Zwang, habe ich das Gefühl, gerade in der deutschen Literatur und im deutschen Film, Unsympathen oder Unsympathinnen dann doch wieder begreifbar zu machen, das will mir nicht in den Kopf.
Total, das verstehe ich. Ich dachte, am Anfang, da hat sie eine Figur namens Anna, die, glaube ich, in ihrem Masterkolloquium ist und die wird relativ fies weggewischt und da sagt sie so einen Satz wie, ja, wir studieren hier ja nicht Literaturwissenschaften oder Kunstwissenschaften oder so. Und ich dachte, ah, geil, so wirklich so STEM, MIT, Brain, wir hassen alle, die irgendwie einen geraden Satz formulieren können und nicht alles in Stochastik irgendwie begreifen und nicht den Prozess, also wie, vielleicht so was seltsam Technokratisches als Hauptfigur, da dachte ich, das wäre irgendwie ganz interessant gewesen. Eine Welt der Oberflächlichkeiten, die sich aber als intellektuelle Analyse der Dinge versteht, weil sie hier und da mal, keine Ahnung, halt eben aus ihrem reichen Katalog von mathematischen Formeln, von Thesen, von was auch immer da eben zur Verfügung steht, was sie halt eben von ihrem Bruder da irgendwie recherchiert hat, greifen kann. Aber ja, also die Figuren könnten breitere Oberflächen sein, oder? Ich finde, es sind etwas schmale Oberflächen und so habe ich dann immer das Gefühl, auch noch beim zweiten Roman, alles versinkt so in einer dumpfen Abstraktion. Oberflächen sind ja greifbar, ins Kino gehe ich wegen Oberflächen, aber das sind Oberflächen, die eben dann auch die Welt füllen, die eben so einen gewissen Raum einnehmen und hier finde ich, also ich weiß nicht, wie das ist, aber man sieht ja bis zum gewissen Grad auch ab und zu mal Bilder so ein bisschen hervorschimmern, wenn man Bücher liest, so sicher im unterschiedlichen Maße und hier habe ich schon das Gefühl, von mir bleibt immer so eine graue Suppe, aus der so halbfertige Gestalten wie so aus so einem 3D-Drucker hervorkommen. Also ich sehe hier sehr wenig menschliches Leben irgendwie.
Ich habe schon das Gefühl, dass diese Romane auch was gewisses Instagram-haftiges haben, weil sie einerseits halt diese Oberfläche ausstellen, aber sich dann gleichzeitig für ihre Oberflächlichkeit wieder entschuldigen und sagen, da ist aber ja eigentlich noch viel mehr dahinter. So wie es halt manche Influencer und Influencerinnen auch tun, wenn sie sagen, ja, das sieht sehr schön hier in Bali auf Bali gerade aus, aber man darf auch nicht vergessen, dass hier auch ganz viel Zwangsarbeit ist. Bali war vielleicht das falsche Beispiel, nehmen wir Dubai. Ja. Dass man dann noch so einen halben Satz eben ranhängt und sagt, aber man darf auch nicht vergessen, was für ein menschenverachtendes Königreich das eigentlich hier ist. Aber die Sonne scheint trotzdem sehr hell.
So, das heißt, man möchte eigentlich diese Anti-Andreas Reckwitz-Normalität irgendwie, die Anti-Singularität anstreben. Man möchte in der Masse untergehen, aber man möchte gleichzeitig noch die eben in der Welt existierende Sophistication, man möchte eigentlich das Postmoderne noch irgendwie mitnehmen, man möchte gleichzeitig auch wissend auf das Ganze blicken. Man hat nicht mehr dieses 80er-Jahre-Phänomen, wo man das Augenzwinkern, dass das Postmoderne eben auch als Erlaubnis begriffen hat, wieder naiv zu sein, wieder Kind zu werden und wieder in fucking Steven Spielberg Blockbuster zu gehen oder so, was vielleicht auch so dieses Benedict Wells-mäßige ist, sondern man möchte dann trotzdem irgendwie noch sich cleverer fühlen. Und gleichzeitig sind da dann aber auch diese Figuren, die für mich, also die fallen um, wenn man einmal kräftig pustet. Da sagt dann jemand, ihr seid doch jetzt aus dem Russen-Ghetto raus, dank der cyberkriminellen Handlung deines Bruders. Und es geht mir gar nicht darum zu sagen, wer redet denn so? Aber einerseits, wer redet denn so? Und andererseits, selbst wenn jemand so redet, warum sollte man jemanden schreiben, der so redet? Also warum sind da immer wieder diese so unglücklichen Formulierungen, diese halbfertigen, die zwischen den Stühlen stehen? Also nicht, dass es diesem Roman um Ambivalenz ging, sondern ich habe das Gefühl, hier entgleitet auch manchmal die Sprache einfach.
Da stimme ich dir total zu. Wir könnten vielleicht sowieso wirklich mal über die männlichen Figuren oder über die Love Interests unserer beiden ProtagonistInnen reden. Böse Zungen würden ja auch behaupten, dass Windstärke 17 nochmal 22 Bahnen ist, nur mit leicht veränderten Vorzeichen.
Ja, das heißt, du möchtest über Viktor Volkov reden, einen Schurken aus einem russischen Film, einem amerikanischen Film aus den 60ern oder so.
Ja, ich meine, gab es nicht noch im Golden Eye Bond diesen russischen Hacker, der so manisch aus seinem Kugelschreiber rumgetippt hat? Ich glaube, das war so. Das ist natürlich, also Viktor ist natürlich eine Verkörperung des coolen neuen Hackers. Also das ist jemand, ja, der sowohl im Computer, der sowohl vor dem Computer als auch im Berghain zu Hause ist.
Ja. Darf ich sagen, dass er einen Bruder namens Ivan hat, der natürlich auch wichtig für die Handlung ist, aber allein diese Namensgebung scheint mir, also ist das schon ein Gag, die russischen Figuren Viktor und Ivan zu nennen, also denen die naheliegendsten Namen zu geben?
Ja, und die Figuren auf Rügen, Leif und Knut zu nennen.
Ja, oder? Das ist schon, ich hoffe, es soll ein Gag sein. Aber selbst wenn es ein Gag ist, dann ist es irgendwie so ein Deadpool-selbstreferenzieller Gag, der irgendwie mich auch nervt.
Nun ja, auch da würde ich sagen, wenn diese Romane konsequent an ihrer Oberfläche bleiben würden, könnte das ja sogar funktionieren. Aber leider nicht. Denn also wie immer bei solchen Geschichten von zu Hause gebliebenen schlummert natürlich auch ein Trauma in der eigentlich glücklich goldenen leuchtenden Vergangenheit.
Wir sind in Popliteratur, meinst du?
Ja, oder das kann man ja auch, ne, das haben wir ja auch in S von Stephen King, also das kennt man ja, sag ich eigentlich. Das ist ja auch nicht das Schlechteste, also ich bin jetzt nicht, es gibt ja auch Personen, die an Romane und Filme und was und alles herangehen und sagen, ach, das kenne ich schon, das ist blöd. Genre funktioniert ja durch Bekannte.
Ja.
Genre funktioniert ja durch bekannte Muster und die Variation davon.
Und Stephen King kann irrsinnig gut über Sucht schreiben. Ich bin ja echt kein Stephen King, aber Misery von Stephen King, also ich glaube, ich denke ab heute noch bei jeder fucking Pille, die ich in irgendeinem Kontext schlucke, und wenn es eine Ibo ist, sollte ich das wirklich tun oder ende ich dann wie der Protagonist von Misery von Stephen King? Also wenn jemand über Sucht schreiben kann, weil er es auch erlebt hat, dann wohl scheinbar er.
Eine Sache, die ich sehr spannend fand, ist, also natürlich wird auch das Trauma, wo wir alle wissen, da wird was sein, also dieser Unfalltod, wird so auf der einen Seite aufgearbeitet, aber was ich eigentlich ganz interessant fand, ist, dass es keine wirkliche Bedeutung am Ende hat. Also da sind wir dann irgendwie wieder so in diesem Normcore, es wird halt, der Roman wischt es am Ende beiseite und im Jahr, das ist passiert, aber es geht auch weiter. Oder, ja, was willst du machen? Und das wäre ja eigentlich eine ganz interessante Positionierung zu so einer Literatur, aber es hat für mich nicht so vollkommen funktioniert. Weil auch ich glaube, ich leider, und das ist vielleicht so eine der lahmsten Kritiken, die man Romane gegenüber entgegenbringen kann, aber ich habe nicht verstanden, was mir hier eigentlich erzählt werden soll und warum es mir erzählt wird. Denn es ist, also es bleibt halt in Ansätzen stecken. Ich glaube, was man sehr schnell merkt, ist, dass Tilda zwar nominell die Protagonistin dieses Romanes ist, sie ist aber eigentlich nicht die Person, die die interessanteste Wandlung durchmacht. Also ich habe das Gefühl, das Herz des Romanes liegt bei Ida.
Auf jeden Fall.
Und die Idee zu sagen, wir haben einen Bildungsroman, aber der Bildungsprozess ist ausgelagert in eine Nebenfigur, finde ich auch nicht die schlechteste Idee. Und ich glaube, deswegen ist es nur treffend, dass Ida dann auch die Protagonistin von Windstärke 17 wird, die dann doch auch einen spannenderen Blick auf das Leben hat als Tilda.
Ja, weil sie stärker mit diesem Trauma aufgewachsen ist, weil sie stärker Teil davon war, oder? Also ich meine, ich weiß immer noch, man hat diese Rhetorik über Digital Natives gehabt und ich hatte das Gefühl, da ist eine, die in das Trauma so hereingewachsen ist, es schien ihr selbstverständlich, und eine andere, die eben leichter darüber schweben kann. Nicht, dass sie nicht davon affiziert ist, nicht, dass sie nicht darunter leidet, aber sie hat eine größere Distanz. Und ja, wir sehen dann eben aus ihrer Perspektive, wie sich eben Ida verändert. Und ich glaube, das sind dann auch die Szenen, die irgendwie am rührendsten sind, die größte Unmittelbarkeit herstellen. Also gerade wenn es so kleine, vermeintlich triviale Gesten sind, also ich glaube, am meisten gerührt in diesem ganzen Roman hat mich tatsächlich, als Ida ihr eigenes Essen bestellt hat. Und wir sehen, wie dann eben nach und nach die Eigenständigkeit, auch die Wehrhaftigkeit gegenüber der Welt, die Eroberung der Welt aus ihrer Perspektive beginnt und wir nach und nach tatsächlich jetzt nicht mehr dieses Konstrukt des leidenden Kindes sehen, sondern irgendwie einen Menschen mit einer eigenen Identität langsam erwachsen sehen. Also ja, es funktioniert schon am besten. Deshalb war ich auch ganz froh, als wir dann den zweiten Roman tatsächlich mit ihr begannen. Aber jetzt haben wir eigentlich gar nicht so wirklich über diese Männerfiguren geredet, oder? Also diese Wolkows.
Ja, als wären sie komplett egal eigentlich für die Romane, oder?
Das finde ich so ein bisschen einfach, weil ich finde, sie haben noch irgendwie für mich ein bisschen so einen kleinen Widerhaken, nicht einen beabsichtigten, aber sie sind schon komische Konstrukte von Migranten, oder? Also gerade wenn dann in Bezug auf ihr Hochhaus, wo zuerst irgendwie die Klischees, der tabuisierte Ort existieren, das dann gebrochen wird. Wir merken, das ist doch irgendwie ganz nett und dann gibt es vielleicht auch noch so Versuche umzukehren, nicht so ein Opfernarrativ zu erzählen, wenn man auf König der Löwen verweist und sagt, ja, man hat hier von diesem Hochhaus ja doch so eine tolle Sicht. Und warum ist es, vielleicht ist es ja auch besser, wenn wir hier oben stehen, wir Armen haben die beste Sicht auf die Stadt. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass da auch so komische Mischungen entstehen aus einerseits so seltsamen edlen Wilden irgendwie, andererseits aber auch aus so tall, handsome strangers, also so diesen enigmatischen Männerfiguren, die sich vielleicht auch durch diese Erotikromane der Gegenwart ziehen. Also ich musste irgendwie so ein bisschen an 50 Shades of Grey denken, nur dass er eben halt kein Multimillionär ist, aber in der Art, wie er irgendwie so konturlos bleibt, wie eine Projektionsfläche der Begierden bleibt, habe ich da schon auch irgendwie an Christian Grey gedacht, als ich diesen Drogendealer mit russischen Wurzeln, der dann aber der Superhacker wird, gedacht. Das ist vielleicht wie bei Stieg Larsson oder sowas, nur halt eben, weil da ja auch irgendwie das Hacken fast wie so eine Zauberkraft irgendwie funktioniert.
Naja, und es ist natürlich auch einfach das Migrantenbild, glaube ich, was eine deutsche Mitte sehr gerne liest. Also die sind, ja, die kommen aus Russland, aber eigentlich sind sie ja genau wie wir. Denn wie gesagt, sie referenzieren auch König der Löwen, sie gehen auch ins Schwimmbad und vielleicht einer der wenigen wirklich gelungenen Gags in 22 Bahnen, sie haben auch ein Reisentierkorb.
Das zum Beispiel hat mich völlig überfordert. Sei ehrlich, du wusstest vorher, was ein Reisentierkorb ist? Vielleicht bin ich wirklich nicht genug.
Ja, meine Mutter hatte so einen.
Okay, das fand ich super faszinierend, weil ich habe wirklich diesen Moment, ich saß abends auf der Couch mit meiner Freundin und fragte sie dann, was ist denn ein Reisentielkorb? Und wir mussten das beide googeln, weil ich das noch nie gehört hatte. Und danach habe ich das natürlich in der Welt gesehen, aber ich fand das so merkwürdig in der Spezifizität. Ich hatte sowieso das Gefühl, die Spezifizität dieses Romans fühlte sich oft so ergoogelt an. Also die Sätze, die da dranhängen, sind dann auch oft so merkwürdig Google-förmig, also so enzyklopädisch irgendwie. Und manchmal werden sie dann auch irgendwie den falschen Figuren in die Hand gelegt oder in den Mund gelegt vor allen Dingen. Also wenn Ida dann sagt, wie Romeo bei der vergifteten Julia, da war ich so, Moment, die Elfjährige referenziert das gerade so sicher. Das fühlt sich ein bisschen komisch an.
Vielleicht hat sie es gerade im Englischunterricht gelesen. Aber ich finde deine Herausarbeitung dieses Googlebaren gerade richtig toll. Denn eine Sache, die mich wirklich gestört hat, ist, dass es ist beides auch irgendwie Literatur über Literatur. Also Tilda betont, wie wichtig ihr es ist, Ida auch eine literarische Bildung zukommen zu lassen. Und wenn ich mich nicht geirrt habe, wird hier kein einziger Roman referenziert.
Na doch, später stehen bei unserem wundervollen dunklen Russen viel Dostojewski, Demian, Kafka, Kundera, Döblin, Nietzsche und dergleichen, Tolstoi und sowas im Schrank. Aber ich glaube, vorher ist es dann doch etwas dünn. Ich würde sagen, es ist nicht Literatur über Literatur, sondern es ist auch Literatur über Sprache, oder? Ich habe das Gefühl, Sprache ist eher das, was ganz oft im Raum steht. Ganz oft ist in diesem Innenleben, das wir ja auch viel geschildert bekommen, so der Moment, in dem man sich ärgert über ein Wort. Also zum Beispiel sagt, ich glaube, es ist Tilda hier in diesem Fall, die sagt, eigentlich ist eigentlich auch ein Scheißwort. Weißt du, dieses permanente so Nachdenken über die Art, wie man die Welt beschreibt, das ist vielleicht eine Eigenschaft der Literatin oder auch des Literaten, übertragen eben auf die Figuren. Ich glaube, das passiert oft. Also Romanfiguren sind überdurchschnittlich oft an Sprache interessiert auf eine Weise, die vielleicht die Durchschnittsperson nicht normalerweise in Sprache investiert ist.
Ja, mir fehlt dann aber bei diesen Überlegungen über Sprache dann am Ende doch irgendwas Entlarvendes oder irgendwas Überraschendes. Also wenn wir sind wieder bei Faserland, wenn unser Protagonist aus Faserland darüber nachdenkt, wie schlimm er das Wort Neckarauen findet, weil ihn das irgendwie an ein Deutschland erinnert, in dem es die Nazis niemals gab, dann habe ich da irgendwie was draus mitgenommen. Wenn er sich seitenlang über das Wort Bordtreff echauffiert, dann führt das tatsächlich dazu, dass man jetzt in einem ICE steht und wenn man dort das Wort Bordtreff liest, an Faserland denken muss. Mhm. Und ich hätte mir irgendwie gewünscht, das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt, vielleicht auch gerade von einer Debütantin, aber dass ich irgendetwas aus diesem Roman mitnehme.
Total.
Und wenn es nur ist, dass ich auf Schwimmbäder anders blicke.
Ich war ja nun in meinem Leben schon öfter mal regelmäßig schwimmen und fand Schwimmwörter immer einen ganz furchtbaren klinischen Ort, irgendwie vollgestopft mit Rentnern. Und auch dieses Buch fühlt sich manchmal für mich, ich frage mich, ob du dieses Urteil teilst, so ein bisschen früh vergreist an. Also ich finde gerade da, wo die eigene Jugendlichkeit, die Jugendsprache so besonders betont wird, fühlt es sich so ein bisschen bemüht an. Also da sind dann so Sätze wie: Der disillusionierende Moment schießt krass rein. Das finde ich so bemüht in der Kombination. Das ist, sind, weißt du, so wie Leute, die zu sehr darauf bestehen, dass sie sowohl Chile und Abdi als auch, keine Ahnung, Adorno halt irgendwie präsent haben und die sich dann besonders freuen, wenn die in einem Text dann auch irgendwie Adorno erwähnen, wegen einer Brücke in Frankfurt oder so. Und das habe ich hier manchmal auch so. Also nicht, dass es damit irgendwie halt Street-Cred ausgestellt werden soll oder so. Das ist einfach Versuch von Rollenprosa, wenn man ehrlich ist. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn es hier mal jugendlicher, wenn es hier lebendiger, wenn es hier zeitgeistiger wird, dann scheitert die Sprache noch mehr, als wenn sie so in diesem relativ neutralen Grundton irgendwie steht. Also in dem Moment, in dem mal in einen anderen Gang geschaltet wird, wirkt dieses Roman-Konstrukt sich doch selbst sehr schnell ab.
Da bin ich total bei dir. Und ich finde eigentlich, 22 Bahnen geht da einen relativ schlauen Weg, indem er diesen Roman nämlich nicht im Jetzt ansiedelt, sondern ich würde mal schätzen im Jahre 2013 oder 2014. Also so basierend auf den Filmen, die hier referenziert werden. Es sind die Hunger Games, es ist Oh Boy und es ist Snow White and the Huntsman, also die Kristen Stewart-Verfilmung.
Und wollte gerade sagen, an Snow White und der Huntsman hat seit 2015 wirklich niemand auf dem Planeten mehr gedacht. Dementsprechend würde ich dir da zustimmen.
Und ich glaube, der Punkt, wo mir aufging, dass 22 Bahnen nicht in den 20ern spielt, ist, als Tilda davon berichtet, dass sie von Tumblr gerade gehört hat und Ida dort einen Account eingerichtet hat, damit Ida mit der Welt kommunizieren kann. Und ich mir dann dachte, aber Caroline Wahl ist ja ein bisschen älter als ich so, aber die hat das ja live miterlebt. Die weiß doch, dass im Jahre 2020 niemand mehr auf Tumblr neu kommen würde.
Ja, das ist ja allgemein bekannt. Sie haben irgendwann Pornos verboten und dann war Tumblr tot.
Genau, so im Jahre 2017 ungefähr. Und dann dachte ich mir, okay, ich glaube, das spielt tatsächlich irgendwann in einer 10er-Vergangenheit. Und Windstärke 17 gibt uns dann ein paar mehr historische Hintergründe. Also der Ukraine-Krieg findet hier auf jeden Fall statt.
Allgemein, manchmal ist man ja auch, und ich weiß, das ist ein zynischer Gedanke, neidisch auf die Leidenden und Traumatisierten, weil sich ihr Schmerz, der ist nicht diffus wie unserer, der ist nicht auf die ganze Welt projiziert, sondern der kapriziert sich auf ein konkretes Objekt. Und ich habe das Gefühl, in diesen Romanen ist die Welt schon sehr ausgeblendet, oder? Man ist so sehr mit seinen eigenen Sorgen und Traumata beschäftigt, dass es eigentlich, es gibt keine Politik, es gibt eigentlich keinen Krieg, das hallt so alles als Echo aus der Ferne heran, weil man so sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Also, das ist vielleicht auch ein Unterschied zu anderen Teilen dieser Popliteratur, so oberflächlich die auch sein mag. Ich habe das Gefühl, selbst bei fucking Solo-Album oder sowas, irgendwie wäre irgendwo in der Ferne zumindest noch so ein bisschen bundesrepublikanische Wirklichkeit irgendwie zu erleben. Und das spüre ich hier eigentlich kaum. Also, das meine ich vielleicht auch mit dieser Abstraktion in Teilen, dass ich ständig das Gefühl habe, so, also, das ist keine Welt, in der Friedrich Merz existiert. Und das ist auch keine Welt, in der, was weiß ich, Habeck irgendwas tut oder so, sondern die Handelnden sind Leute, die Knut heißen und die wahrscheinlich irgendwie keine Wahlpräferenzen haben, die, wenn du die fragst, wann sie das letzte Mal gewählt haben, dich auch so ein bisschen irritiert anschauen.
Das macht diese beiden Bücher aber natürlich auch einfach sehr uneingreifbar und ist im ökonomischen Sinne natürlich auch sehr clever gewählt. Und ich möchte Wahl da sogar halbwegs noch den Credit geben, dass es eine recht treffende Analyse oder sagen wir erstmal eine recht treffende Beschreibung von Teilen einer jungen Generation ist. Ich sage bloß jetzt nicht den Leuten, nicht der Generation Alpha, sondern eher der Generation Z, die jetzt ungefähr auch in Karol Newals Alter ist, also so 25 bis 30.
Würdest du dich damit zuzählen? Ist das deine Lebenswirklichkeit? Erkennst du dich darin wieder?
Nein, ich habe mich nicht darin wieder erkannt, aber ich habe Ausläufer davon von Leuten, mit denen ich in Seminaren oder in Klassen in der Uni sitze, wiedererkannt.
Ja, spannend.
Wenn ich jetzt richtig böse bin, sage ich, das ist so Lehramtsstudentenliteratur.
Ja, das ist schon böse. Nichts gegen Lehramtsstudenten. Einige meiner besten Freunde sind Lehramtsstudenten oder vielleicht sogar Lehrer. Aber in diesem Fall muss ich auch sagen, ja, das verstehe ich ganz gut. Das passt vielleicht auch zu diesem etwas unfairen Vorwurf, den ich am Anfang in meiner Suada da gemacht habe, dass es sich karrieristisch anfühlt. Das Thema, der Stil, die, wie du schon beschrieben hast, die Unangreifbarkeit, das ist irgendwie karrieristische Literatur. Die schlägt bei den Leuten ein, die gibt denen irgendwas, aber die verunsichert sie nicht. Also, das ist schon Texte für Parvenus, oder?
Ja, es ist so Literatur, die Awareness schafft. Die Awareness dafür schafft, dass es auch Familien gibt, die es nicht so einfach haben. Dass es Familien gibt, die vielleicht mit alkoholkranken Eltern aufwachsen. Aber ich hatte, also ich glaube, wenn wir jetzt mal ganz basal graben, ich hätte mir gewünscht, dass mich, also dieser Roman 22 Bahn, der vom Sujet her recht schwer klingt. Deswegen habe ich, bevor ich den Roman gelesen habe, glaube ich auch 2-3 Mal überlegt, ob ich den tatsächlich lesen möchte. Und dass es hier keine einzige Passage gibt, die ich als emotional angreifend empfunden habe, fand ich schon merkwürdig.
Stimmt. Es ist nicht ein Roman, der mit Härte irgendwie vorgeht. Also, weißt du, wenn du das gerade alles so beschreibst, sehe ich irgendwo in der Ferne so Moritz Basler rufen und irgendwie was über populären Realismus so einwerfen. Weil ich schon das Gefühl habe, dass es irgendwie so, wie du schon beschreibst, ein Sujet anbietet, das irgendwie so eine hochliterarische Implikation hat, aber das stilistisch oder dergleichen nicht wirklich abbildet. Und du hast recht, es tut nicht weh, dieser Alkoholismus. Aber vor allen Dingen, das finde ich irgendwie ekelhaft, oder ekelhaft ist übertrieben, finde ich störend, der Alkoholismus macht auch keinen Spaß. Wenn wir ehrlich sind, ich kenne Alkoholiker, ich hatte in meinem Leben schon genug mit Alkoholikern zu tun und habe auch von anderen Leuten irgendwie Geschichten über ihre persönlichen Erfahrungen da bekommen und wir haben es hier so angedeutet, der Alkoholiker, die Alkoholikerin, das ist eine Figur mit hohen Höhen und tiefen Tiefen, jemand, der super clever und witzig und charmant sein kann und man versteht dann eben auch, warum man überhaupt zu einer derartigen Figur wird und dann kommen eben die Abgründe, die Abstürze, der graue Morgen am Tag danach und beides ist hier so nicht so richtig abgebildet, es ist sehr nivelliert und weißt du, mich nervt auch manchmal, wenn das so verkultet hart ist, also ich bin kein Fan von Bukowski, ich bin kein Fan von Hunter S. Thompson, die ja beide irgendwie ihre Beschreibungen von Alkoholismus haben. Und ich bin auch kein Fan von so einem gierigen, die Unterschicht einordnenden Blick. Also ich denke zum Beispiel an J.D. Vance und Hillbilly Elegy, der auch später verfilmt worden ist, der ja auch Alkoholismus so als Erzählung benutzt, um einer Unterschicht Schuld an ihrer eigenen Misere zu geben. Aber es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, die Volatilität, die Drastik, die Intensivierung des Lebens im Alkoholismus halt irgendwie greifbar zu machen. Oder meinst du, das ist irgendwie die Perspektive von Tilda, von Ida, die das so beiseite schiebt? Irgendwie fehlt mir das im Umgang mit dieser Mutter, die ich als Behauptung einer Alkoholikerin nie so ganz überzeugend finde.
Ich hatte den Gedanken, den du gerade angesprochen hast, nämlich dieses hier wird bewusst etwas beiseite geschoben, etwas nicht an sich rangelassen.
Mhm. Es ist Verdrängung irgendwie in literarischer Form?
Ja, also ich musste tatsächlich jetzt weniger an Romane denken als an Filme, die stilistisch, sag ich mal, schwierige Familienkonstellationen aufarbeiten. Ich musste denken an diese Szene in Moonlight, wenn wir einen der Ausraster der Mutter sehen und das Ganze in so einer super Zeitlupe gefilmt ist. Und ich musste denken an den Film Morgen ist auch noch ein Tag, in dem
The Spectacular Now, James Ponsold, den habe ich mir auch notiert.
Nein, ich meine den italienischen Film. Der jetzt, der glaube ich im April 2024 im Kino war.
Den habe ich nicht gesehen, okay, verzeihen. Ich dachte, ich hätte eine Übersetzung im Kopf falsch gehabt.
Nein, das ist ein Period-Drama, sag ich mal, über eine Familie im Nachkriegs-Italien, wo die Mutter der Familie lernen muss, sich selber zu behaupten, biografische Autonomität zu erlangen und einen Ehemann hat, der sie schlägt. Und der Film inszeniert diese gewalttätigen Ausschreitungen des Ehemanns als Tanz. Also als Musical-Sequenzen. Und da kann man jetzt überstreiten, ob das wie das gemacht ist, aber das ist wenigstens eine Idee. Also kann ich sagen, okay, hier übersetzt eine oder hier verdrängt eine Figur etwas, hier übersetzt sie sich in etwas Gutierbares. Und ich glaube, mir hätte dann, da sind mir die Romane dann tatsächlich zu uneindeutig. Da hätte mir irgendetwas gefehlt. Also da hätte mir wirklich noch eine klare Markierung gefehlt. Also es gibt ja Momente, wo man weiß, jetzt ist Mama wieder das Monster oder man hat sich darauf geeinigt, man klopft jetzt dreimal an die Tür, um zu zeigen, die Luft ist wieder rein. Und wir lernen, wenn die Mutter Curryhuhn macht, dann wissen wir, sie hat wieder getrunken.
Ja. Diese Essmetaphern sind auch krass bürgerlich. So alles durch das Kulinarische zu denken, ist für mich immer so der Ausdruck von Bürgerlichkeit. Klar, wir haben Leichen im Keller, aber wir können uns alle zum Sonntagsbraten zusammensetzen. Und das fand ich auf Dauer auch etwas anstrengend. Also, es gibt noch eine offenkundiger, symbolischere Ebene, die ich noch schlimmer fand. So, wenn es dann irgendwie um Libellen geht oder wenn man, im Pool sich die Füße von unten anguckt, als wäre man in The Fucking Graduate oder so. Aber auch diesen konsumistischen Realismus, alles durch das, was man isst und das, was man im Supermarkt kauft, zu beschreiben, fand ich ein bisschen anstrengend. Hattest du das je, dass du dachtest so, okay, ich muss nicht so detailliert beschrieben bekommen, welche Mambas ihr jetzt da kauft im Supermarkt oder sowas halt. Ich hab damit so ein bisschen gehadert.
Ich hätte es gerne ausführlicher beschrieben bekommen, wenn das Programm des Romanes gewesen wäre. Also ich sag mal so, man schlägt ja vielleicht auch American Psycho auf und denkt sich die ersten 10 Seiten, was soll
total,
das?
Ja.
Weil genau so ging mir das, als ich das erste Mal gelesen habe. Und dachte mir, okay, passiert hier auch noch mal was, außer dass mir Les Miserables-Plakate und Anzüge aufgezählt werden. Aber dann kommt man ja irgendwann in einen Rhythmus, weil Bret Easton Ellis uns auch nichts entschuldigen möchte. Also der möchte uns auch nicht an die Hand nehmen. Der sagt, so ist die Welt sich dieser Figur. Und da kreisen wir wieder um diesen Punkt, Wahl möchte dann, glaube ich, doch wieder zu offen sein, zu konsumierbar wieder sein.
Ja, vielleicht ist Patrick Bateman auch einfach ein ganz normaler Zeitgenosse für uns. Vielleicht ist er nicht mehr der Träger von Abgründen und ein Horrorwesen, sondern vielleicht ist dieses leere, sich durch diese Oberflächen, die wir hier so oft angesprochen haben, definierende Menschenbild schon doch normaler geworden, als wir uns das denken irgendwie. Ich habe schon das Gefühl, dass bestimmte Grundannahmen von Generationen sehr unterschiedlich sind. Und ich denke zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade über Karrierismus geredet haben, dann denke ich auch an das Verschwinden von so Thesen wie dem Selling Out oder so, das ja in neuen ökonomischen Zusammenhängen einfach komplett verschwunden ist. Man kann sich nicht mehr ausverkaufen, sondern man holt sich halt seinen Hack, man macht Schnapp, man gettet das Mula und dann geht man halt raus und ist fertig. Das ist irgendwie nichts Verwerfliches mehr, oder? Das ist sicher auch so ein Signatur einer bestimmten Generation, einer bestimmten Zeit, dass man mit solchen Wertvorstellungen nicht mehr kommen muss, dass man sich da lächerlich macht.
Mhm. Ja, wie schon im Lonely Island-Film Popstar Never Stop, Never Stopping hieß, if you don't sell out, people will only wonder if nobody asked you to.
Ja. Ich meine, klar kann der Moment auch immer ein bisschen tragisch sein, wenn man sich verkaufen will, aber keiner kauft. Aber das Risiko ist ja hier irgendwie auch nicht gegeben. Darf ich noch über andere kleine Sachen, die mich irgendwie so ein bisschen irritiert haben, sprechen? Warum wird...
Sofort. Ich möchte nur, also ich möchte vielleicht dem Roman 20 Bar noch zugutehalten, dass zumindest diese Verdrängungsidee, über die wir gerade gesprochen hatten, die ist grundsätzlich da. Und ich glaube, wenn man sie sehen möchte, kann man sie finden. Und vielleicht um noch einmal die Thematik der männlichen Figuren, der Love Interest abzuhaken. Ich habe mich gefragt, ob das nicht vielleicht auch ein Kommentar darauf ist, wie Frauenfiguren in diesem Poproman eigentlich angelegt sind. Nämlich als, das Kampfwort ist hier natürlich Manic Pixie Dream Girl.
Ja, klar.
Aber ob Val hier nicht einfach eine männliche Variation dieser Figur geschrieben hat, um uns auch auf genau das hinzuweisen.
Aber sie weist auf alle Sachen dieser Art so aggressiv hin. Hätte sie nicht auch da irgendwie ein bisschen mehr mitgespielt, das ein bisschen mehr ausgestellt, wenn das so wäre?
Ich versuche hier nur positive Punkte aufzumachen.
Das ist ja völlig legitim und wir müssen da jetzt auch nicht so permanent draufhauen oder so. Andererseits habe ich auch nicht das Gefühl, dass wir diesem Werk hier jetzt einen Zacken aus der Krone brechen. Die verkaufen sich ganz hervorragend. Das ist aktuell Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste und das kann da realistisch gesehen auch noch ein bisschen bleiben. Aber können wir mal darüber reden, warum einmal hier mit 1-mal geschrieben wird? Weißt du, das ist jetzt vermeintlich ein kleines Schmankerl, ein kleiner Nebenaspekt. Aber da muss ich schon sagen, da habe ich zu Hause irgendwie meine Messerschärfmaschine rausgeholt und sämtliche Küchenmesser irgendwie auf maximale Schärfe hochgearbeitet. Das fand ich schon irgendwie sehr ärgerlich und ich musste so ein bisschen an diese E-Bims-Sprache oder an Moneyboy denken. Was soll das?
Das scheint mir der Versuch zu sein, eine Chatsprache literarisch zu übersetzen.
Also das haben wir auch in einem Aspekt nur?
Naja, also der Roman ist ja auch, sag ich mal, in einer Art Dramenform verfasst. Also die Dialoge sind meistens in Dramenformen geschrieben. Also da steht dann Tilde, Doppelpunkt, Hallo. Ja. Und das erinnert ja auch an Chatverläufe.
Na, darf ich sagen, woran es mich eher erinnert? Drehbücher, also der 22-Bahn-Film, kommt 2026 raus. Lass mich kurz zum Cast, ob da schon was feststeht. Nee, ich glaube noch nicht, aber
Ich könnte mir Luna Wedler gut vorstellen in der Hauptrolle.
Regie Mia Marielle Meyer und Drehbuch Elena Hell. Also mein Gefühl war schon, diesen Film, der da kommt, den hat man auch schon sehr stark mit einkalkuliert. Ja, also man hat auch so ein bisschen da ein Drehbuch schon abgegeben an den eigenen Lektor und gesagt so, ja, weißt du, wenn ihr schon mal casten wollt, dann gebt das gern rechtzeitig an die Studios raus irgendwie.
Ich meine, das ist ja auch der Plot eines deutschen Filmes.
Oder? Also an diese Vorabendfilme oder was du so das Fernsehspiel oder so musste ich auch regelmäßig denken. Das war auf jeden Fall ein Bezugspunkt, der mir in den Kopf geschossen ist an vielen Stellen. Ja, ich möchte das auch gar nicht daran festmachen. Ich möchte gar nicht sagen, das ist als Drehbuch gedacht, weil da hier diese drehbuchartigen Passagen mit dem Namen davor eben existieren. Aber das war für mich auf jeden Fall ein Faktor, der dazu noch beigetragen hat. Auch die Art, wie wenig Welt beschrieben wird, das ist schon sehr nah am Drehbuchschreiben. Ich habe das Gefühl, das Einzige, was hier an Adjektiven uns regelmäßig gegeben wird, sind Farben. Ich weiß nicht, ob dir das so aufgefallen ist, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, so scheinbar ist die einzige Eigenschaft, die Objekte haben können, ihre Farbe. Also da sind dann dunkelgrüne Holztüren und hellblaue Fensterläden und ehemals weiß inzwischen graue Reihenhäuser und viel zu schwarze Wände und blaue Augen und schwarzes kurzes Haar und 5 gelbe Mamba-Packungen. Und ich dachte mir, gut, da verweigert man sich aber doch nun einem relativ großen Teil von dem, was es so an spannenden Adjektiven da draußen gibt. Sicher auch sehr zeitgenössisch. Das Adjektiv ist ja irgendwann auch ein Feind der Literaten geworden. Und trotzdem dachte ich, da würde ich mir schon noch eine größere Bandbreite wünschen vielleicht.
Und ich hätte es, glaube ich, verstanden, also gerade auch diese Drehbuchform, wenn Filme hier auch stärker ein Welterklärungsmodell gewesen wären. Aber das bleibt halt auch nur so in Ansätzen.
Ja, allgemein, wie hätte das ausgesehen? Da ist so wenig Welt. Also das sind eigentlich Filme, die nur aus der Welt ihrer Figuren, aus ihrem Innenleben bestehen. Das finde ich vielleicht einen der interessanteren Aspekte von beiden, dass man immer das Gefühl hat, zwischen dem Innen und dem Außen ist so ein seltsam fließender Übergang. Man könnte vieles, was beschrieben wird, auch als Teil von ihrer Perspektive bestehen, und es ist nicht so richtig klar. Alles ist so seltsam transparent, alles ist so fließend in den Grenzen. Ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwie Welt ist, sondern das ist so ein seltsamer Solipsismus in diesen Büchern.
Könnte das aber auch nicht eine Strategie sein, um eine digitale, eine Social-Media-Selbstpräsentation zu übersetzen?
Total. Das ist sicher auch ein Gedanke, den ich gehabt habe. Ich habe sowieso mich oft gefragt, wo ist hier eigentlich das Digitale? Es scheint wirklich nur in so bestimmten Figuren konzentriert, die dann halt Ultra-Hacker sind. Man hat nie das Gefühl, dass das wirklich so schon im Leben angekommen ist. Auch wenn wir dann später in den 2020ern ist, wenn irgendwo der Ukraine-Krieg stattfindet. Höchstens in Momenten, die mir etwas fremd vorkommen. Hast du schon mal mit einem Fremden Bluetooth geteilt? Das findet hier einmal in einer Zugsequenz vor und das kam mir auch sehr fremd vor.
Aber das fand ich einen tollen Moment. Also weil das ein Moment war, der mich überrascht hat. Und das etwas war, womit ich nicht gerechnet habe, und das hat mich tatsächlich lachen lassen. Weil ich mir da wirklich dachte, hey, das ist eine spannende Idee. Also okay. Das ist ein vielleicht etwas abgegriffenes Bild. Also ich habe es nicht per Bluetooth benutzt, aber ich habe dieses Bild des Kopfhörerteilens.
Und das übertragen, ja, das ist eigentlich ganz schön.
Also das kennen wir, ja, und das wurde hier übertragen. Und das muss ich sagen, dass also zum Kontext, Ida fährt eben am Anfang des Romans Windstärke 17 mit der Regionalbahn nach Rügen und schaut da erst ohne Ton Succession auf dem iPad ihres Mitreisenden mit. Und irgendwann bemerkt er das und gibt ihr einfach den Kopfhörer. Das fand ich tatsächlich eine sehr schöne Passage, die ja auch relativ am Anfang dieses Romans steht. Und ich glaube, das war der Punkt, wo ich dir dann auch schrieb, hey, ich glaube, Windstärke 17 ist ganz gut.
Vielleicht sollten wir Windstärke 17 noch mal kurz stärker zusammenfassen. Wir haben bei dir natürlich am Anfang schon einiges gehabt. Wir wissen, es ist jetzt deutlich später. Und die Mutter ist mittlerweile gestorben. Ida ist nach Rügen geflohen, genau. Richtig? Nicht nach Sylt oder so. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist etwas unspezifisch. Es wird nicht so viel über den Ort gesagt. Aber ja, es ist durchaus Rügen und findet dort in Form von Marianne und Knut so eine Art Ersatzfamilie. Es geht ohnehin, glaube ich, viel in diesen Filmen über die Frage, wie können wir so Menschen in Funktionen casten, die uns abhanden gekommen sind? Wie können wir auseinandergebrochene Netzwerke, die Netzwerklogik der früheren, der alten Gesellschaft auffüllen mit dem, was dort draußen existiert? Und wir sehen immer wieder, dass da eine große Bereitschaft ist. Also diese Szene mit dem Mann, der dann sie in ihr Bluetooth-Network lässt, begreife ich auch als so eine allgemeine Offenheit dieser Welt. Man findet schon erstaunlich schnell Anschluss, man findet schnell überall neue Formen von Beziehungsnetzen. Vor allen Dingen stößt man hier in dieser Welt wahnsinnig selten auf Feinde oder Menschen, die einem nicht wohlgesonnen sind oder so, oder? Das fand ich schon alles so ein bisschen interessant. Auf jeden Fall, was ich vielleicht ein bisschen nervig fand, ist, dass diese Frau, die mit dem Tod ringt, dann einen DJ namens Life findet. Und weißt du, sich dann für Life entscheidet statt Death irgendwie. Das fand ich ein bisschen plump. Aber ich fand auf jeden Fall interessant, wie sie sich dann diese neue Welt erschließt, die dann immer mehr im Guten wie im Schlechten ein Echo ihres bestehenden Lebens wird. Und ich hatte das Gefühl, Windstärke 17 ist deshalb stärker, ist deshalb interessanter, weil es ein Roman über die Hilflosigkeit der Fluchtbewegung ist. Weil man, egal wo man hingeht, egal welche Umfelder man sich schafft, doch wieder derselbe Mensch ist und doch wieder ähnliche Strukturen aufbaut. Und spätestens, wenn dann Marianne auf gewisse Weise das Drama ihrer eigenen Mutter so reproduziert und wir merken, dass auch in deren Familiengeschichte bestimmte Echos und Wiederholungen von Traumata sind, also wir müssen jetzt nicht gleich zum Epigenetischen greifen, aber dass auf jeden Fall bestimmte Wiederholungen und Spiegelungen stattfinden, da würde es irgendwie schon auch interessant für mich. Also ich muss sagen, Windstärke 17 ist jetzt auch kein Roman, den ich mit großer, heller Begeisterung aufgenommen hat, aber irgendwie waren da viele interessante Ideen und allein diese Idee, jemand geht irgendwo hin und baut sich da ein neues Leben auf, das finde ich einfach immer so eine spannende Prämisse, das hat mich irgendwie immer sofort bei
und
Geschichten.
Und ich glaube, also was du eben auch schon angesprochen hast, was mich überrascht hat, ist das dezent Utopische dieses Romanes. Also es ist wirklich, vielleicht ist es auch etwas Rügen-spezifisches, aber dass wirklich alle Menschen Ida mit sehr offenen Armen begegnen. Sie findet auch recht schnell eine Anstellung in einer Kneipe, musste aber eigentlich auch nie arbeiten. Also abgesehen von den ersten 10 Seiten, wo mal kurz ein Erlebnis beschrieben wird. Und ach, das hat ja eigentlich auch etwas Tröstliches. Und wir haben über die Essensszenen in 22 Bahnen geredet und du hast gesagt, du bist dann da sehr schnell im Kopf beim Bürgertum. Und ich habe das Gefühl, das denkt Wahl hier bei Windstärke 17 auch wirklich mit, weil uns eben diese Essensrituale wirklich auch komplett irgendwann als Rituale ausgestellt werden, die dazu da sind, um sich an eine gewisse Normalität zu klammern. Also ich habe das Gefühl, hier wird teilweise auch 22 Bahnen ein bisschen kommentiert.
Bestimmt auch. Hattest du das Gefühl, es war irgendwo das Risiko, in dieses typisch norddeutsch-kitschige abzusteigen? Also so ein überbetontes, oh, die sind so toll lakonisch, aber ehrlich. Und das sind noch Originale, die in den Wind halten. Und ob das jetzt Kiezschläger sind oder Mitglieder von Turbostaat oder von irgendwie, was weiß ich, ob da die Hamburger Schule aufgefahren wird, die sind alle noch irgendwie so echt und cool und so. Ich habe manchmal das Gefühl, die Literatur hat, keine Ahnung, seit den Buddenbrooks oder so diese komische Vorstellung, dass Norddeutsche nun aber wirklich echte, gute, edle Menschen sind. Auf eine Weise, die ich irgendwie auch immer so ein bisschen befremdlich finde. Also so ein bisschen arbeitet der Roman schon damit, oder?
Ja, das tut er, aber nicht. Also bei mir ging es nicht über den Punkt hinaus, wo ich dachte, jetzt ist aber wirklich Nordkitsch. Also das ist jetzt noch nicht die bedruckte rote Mütze, wo Moin draufsteht.
Wie steht man denn als jemand aus Buxtehude / aus Hamburg zum Norddeutschland-Bild? Also identifiziert man sich damit? Spielt man da liebevoll mit? Findet man das irgendwie auch ein bisschen albern? Wie geht's dir mit Norddeutschland? Wie hältst du es mit Norddeutschland? Die neue Gretchenfrage.
Ich habe nichts gegen Norddeutschland. Die meisten Leute, die ich kenne, also ich spreche jetzt halt eher aus einem Hamburg-Kontext, und es gibt sicherlich Leute, die sagen würden, dass Hamburg noch nicht wirklich Norddeutschland ist. Also das ist halt noch
Oh, ja. Mann. Ich habe das Gefühl, dass es alle wollen norddeutsch sein. So ab Hannover oder so fängt das an. Also Hamburg nicht deine Perle.
Nein, ich glaube, was uns in Hamburg rettet, ist, dass die meisten Leute, die ich kenne, Hamburg eher als so einen Transitort begreifen, in dem man jetzt halt ist. Man könnte jederzeit weg, aber man tut es eben nicht. Also man hätte auch nach Berlin gehen können, wenn man wirklich das Techno-Leben haben möchte. Aber man ist halt in Hamburg, weil Hamburg bietet dir von allem so ein bisschen was. Und es hat die Illusion, dass du in die Welt raus könntest. Weil das Tor zur Welt ist ja da, aber du gehst nicht durch.
Weißt du, was das Erste war, was ich in Hamburg gesehen habe? Ich bin mit 9 oder mit 10 bei Bekannten meiner Eltern in Hamburg gewesen, bin in den Zug gestiegen, rausgekommen. Und als Erstes sehe ich einen Besoffenen, der von der Polizei wegrennt, eine Treppe runterstürzt und gegen eine Säule kracht. Und das war meine erste Vorstellung von Hamburg. Ich fand es dann trotzdem schön. Aber das hat schon ein bisschen daran gekratzt irgendwie. Naja, gut. Auf jeden Fall, ich glaube auch nicht, dass dieser Roman so stark da reingeht, aber er spielt so ein bisschen schon damit, glaube ich, von diesen deutschen Inseln als irgendwie so ein Erholungs-, als ein Rückzugs-, als ein Gegenort. Wie gesagt, Thomas Mann sehe ich dann sofort im Strandkorb aufs Meer blicken sehen als Vorbereitung irgendwie für den nächsten großen Roman oder sowas. Vor allen Dingen aber allgemein vielleicht auch so eins dieser etwas überstrapazierten Bilder, das mich eben an diese kleine Fernsehspielproduktion denken lässt, diese deutsche Obsession mit dem Meer. Also ich war im ersten Roman, als dann festgelegt wurde, man möchte mit Ida irgendwann mal ans Meer fahren, schon sehr genervt und war zumindest froh, dass der Film nicht dass das Buch dann nicht tatsächlich irgendwo an der Küste endet. Und als man im zweiten dann die ganze Zeit da rumhängt, zumindest das hat mich schon irgendwie skeptisch gemacht. Also ich mag, dass sie manche Gesten, manche offensichtliche Gesten, wie eben dann, was weiß ich, morgens irgendwie an der Nordsee ankommen oder so, ausspart. Aber es wird auch ein bisschen viel, wenn mit diesem Klischee gespielt wird, mit diesem Klischee gespielt.
Ja, da gebe ich dir recht. Allerdings wird das Meer hier ja schnell auch zur Routine.
Na, aber das Meer soll doch so eine große Herausforderung sein, oder? Also wir haben vielleicht noch gar nicht über Schwimmen als Metapher so sehr gesprochen. Schwimmen als Risiko, als Selbstaufgabe, als ein Ringen mit sich selbst, als eine Verlängerung in uns Unendliche. Das Meer immer als Übergang zwischen Leben und Tod. Und gerade wenn hier Figuren kurz vorm Tod sind, dann gehen sie ins Wasser, im einen wie im anderen Sinne. Und das, muss ich sagen, fand ich nie so besonders toll geschrieben und oft auch so ein bisschen plötzlich. Also gerade als es diese Rettungsaktion mit Live gab oder so, war ich echt irritiert. Weißt du, spätere Ausraster, die Momente, die also in anderen so Pop-Romanen dieser Art oft auch das große Manko sind. Also ich musste da an diesen letzten Ronja Rönne-Roman zum Beispiel denken, der ja auch den Tod sehr in den Mittelpunkt stellt und der aber immer scheitert, wenn der Tod irgendwie greifbar wird. Die sind hier auch immer so gemischt gelungen. Also wie ging es dir denn mit den Momenten, in denen die Psyche eskaliert, in denen 478, also diese Atemtechnik, die wir ja auch wahrscheinlich mittlerweile alle kennen, irgendwie so in endlosen Wiederholungen aufgelistet wird, in dem, sagen wir, das Expressionistische des Romans so ein bisschen stärker nach außen gekehrt wird und man auch in eine Sprache übergeht, die kürzer, hektischer, wie das Ersticken eben funktioniert. Wie ging es dir damit? Weil ich war nie so ganz dabei. Nicht, dass es nicht manchmal funktioniert hat, wenn Ida da irgendwie auf hohen Türmen hängt und halt über den Sprung nachdenkt. Das hat mich schon irgendwie bekommen. Aber ich war sehr gemischt in der Art, wie ich diese Szenen aufgefasst habe.
Sie stechen natürlich sehr raus aus dem doch sonst eher, ich weiß nicht, ob ich schon lakonisch sagen möchte, aber doch sonst eher Nulltempo dieses Romanes.
Ich habe oft das Gefühl, dass das erste Mal, wo Sprache dann irgendwie formbar und sagen wir als etwas, das auch Thesen und Ideen in seinem Aufbau enthält, erst so richtig lebendig wird in diesen Momenten.
Sachen wie das 478 haben für mich dahingehend noch funktioniert, weil es mir nicht erklärt wird. Also weil das einfach hingestellt wird und du hast mir gesagt, wir wissen alle, was es bedeutet. Ich glaube, das kann man auch annehmen. Ich fand es dann halt wieder schade, wenn du hast ja gerade vom ins Wasser gehen gesprochen und auch diese Metapher kann keine Wahl für uns nicht stehen lassen, sondern muss ihre Figuren darüber nochmal länger sprechen lassen. Und das sind halt dann die Momente, wo ich mir denke, ach schade, ich hätte mir in Wünsch der Gesetze dann tatsächlich ein bisschen mehr Mut zur Kürzung oder zur Lücke, zum Auslassen gewünscht. Denn es funktioniert ja manchmal ganz tadellos. Es gibt so Momente, wo wirklich Sachen einfach stehen gelassen werden. Ich möchte hier vielleicht nochmal eine Stelle vom Anfang des Romanes vorlesen, in der Ida gerade einkauft und sie sagt, seit ich nicht mehr schreibe, hasse ich warten. Deswegen muss ich die 2 Stunden irgendwie füllen. Im Rossmann kaufe ich ein paar Snacks und Getränke für die Fahrt. Selbstbedienerkassen sind echt klasse. Aufgrund der AirPods und der Musik in meinen Ohren kann ich das Piepen leider nicht hören. Scanne deswegen versehentlich nur jedes zweite Produkt richtig ein. Und das ist ein toller Satz, denn hier wird uns eine Möglichkeitsform gelassen. Hier wird uns nicht gesagt, oh, es ist eine Selbstbedienerkasse, deswegen muss ich nicht jedes Produkt scannen. Da funktioniert das und da begreife ich Ida dann auch als etwas bessere und interessantere Erzählerin als Tilda, weil sie uns so mit dem gewissen Ungewissen, das ist der Grund, weswegen ich kein Schriftsteller bin, stehen lässt und ja, diesen Möglichkeitsraum stehen lässt. Wir können vielleicht aber festhalten, Action-Szenen sind nicht ganz das Talent von Caroline Wahl. Ich finde, sie hat mit diesem zweiten Roman mehr zu einem Sound gefunden, zu einer Ästhetik, weswegen ich glaube ich doch schon noch gespannt wäre, was ein dritter Roman bieten könnte.
Und das ist auch der Knackpunkt. Wir haben vorhin schon, ich weiß nicht, ob im Vorgespräch oder ob wir da schon im Podcast waren, auch über diese Reihen, die es mittlerweile gibt, die BookTok-Bücherreihen irgendwie definieren, aber die man vielleicht früher auch aus Fantasy kennt oder so, die erobern ja jetzt vieles. Ich habe auch dieses Gefühl, so Autoren, die so kontinuierliche, sich öffnende Erzählwelten anbieten, die ja auch irgendwie so einen Kultcharakter haben. Also ob das jetzt irgendwie Annie Ernaux ist oder sowas oder keine Ahnung, also da gibt's ja ganz viel, also was weiß ich auch.
Knausgard zum Beispiel.
Knausgard natürlich auch jemand, der über Alkoholismus hier und da schreibt natürlich, aber Knausgard war für mich auch so ein Beispiel, also klar, das sind jetzt alles diese Autofiktionssachen, aber da öffnen sich immer so Erzählwelten und ich finde, da fügt sich das ja auch an, also ich denke mir hier sofort, dass dann als nächstes halt irgendwie 39 Flamingos kommt oder sowas und ich sehe das schon und ich sehe mich ehrlich gesagt das auch lesen, das ist ja auch irgendwie hier eine Anbiederung an diese Serienwelt und ich bin irgendwie drin, ich bin irgendwie investiert in diese Welt von Ida und Tilda und Samara und Marianne und Knut und Leif und möchte schon auch irgendwie wissen, wie das jetzt weitergeht. Also das muss man sagen, das funktioniert, da hat sie mich auch irgendwie aus der Nordsee geangelt.
Total, weil es ist auch genau der Gedanke, den ich hatte. Ich hatte 22 Bahn tatsächlich in einem Café beendet und trank einen guten norddeutschen Filterkaffee dazu und dachte mir, ach, ich würde jetzt schon gerne wissen, was denn in Windstärke 17 passieren soll.
Total.
Ich glaube, was tatsächlich Vals Talent ist, und ich glaube, deswegen gefiel mir Windstärke 17 halt auch nochmal besser, ist, ich glaube, sie arbeitet besser mit Archetypen, vielleicht auch mit Stereotypen, als wirklich mit, wenn ich das so nennen kann, tiefen Figuren. Und sie hat halt in Windstärke 17 den Vorteil, dass sie gewisse Figuren einfach nicht mehr ausarbeiten muss. Sondern Figuren wie Tilda und Victor sind da, die haben schon eine Vergangenheit, die können wir auffüllen. Deswegen kann sich Windstärke 17 halt auf andere Sachen konzentrieren. Also wer weiß, ich finde deine Reihenidee auch eigentlich ganz, ganz naheliegend, so wenn 39 Flamingos dann über die Kinder von Victor und Tilda geht, mal schauen.
Ja. Und das ist dann ja auch wieder, weißt du, dann sind wir wirklich wieder bei Buddenbrooks, dann sind wir wirklich bei einer bestimmten Vorstellung von Hochliteratur. Was weiß ich, bei die anderen Mannsöhne haben ja auch alle irgendwie ihre endlosen Sechsteiler und so geschrieben. Also das ist ja nun auch schon immer ein irgendwie angesehenes Format gewesen und Leute denken dann an Balzac und den Roman als etwas, das Gesellschaft erfasst und das Zeit begleitet und dann im Film sind wir dann auch irgendwie im Kopf bei Edgar Reitz oder sowas. Also diese Breite ist ja nicht mehr verpönt, die ist ja nicht irgendwie was, etwas, das der Trivialliteratur, das dem Fantasy-Roman irgendwie obliegt. Das ist jetzt nicht die Orks 6 oder die Zwerge 14 oder sowas, sondern man öffnet sich da sehr für, weil man das eben von anderswo auch kennt. Und ich dachte hier so, einerseits freue ich mich darauf, andererseits bin ich auch so ein bisschen genervt von dieser Idee. Also es ist ja auch immer so ein bisschen Stockholm-Syndrom und Geiselnahme dabei, oder? Also ich habe auch das Gefühl, es gibt genug Serien da draußen und so gibt es eben auch Romanreihen, die man sich auch so ein bisschen schön gelesen oder schön geschaut hat, einfach weil man lang genug damit Zeit verbracht hat, so wie man irgendwann sich auch an besonders hässliche Gebäude gewöhnt und denkt so, ach ja, eigentlich ist das ja auch ein Teil von uns oder so.
Ich glaube, solche Fortsetzungen sind immer dann spannend, wenn sie tatsächlich reflektieren. Also wenn sie die vorhergegangenen Teile reflektieren, wenn sie deren Methodiken reflektieren, wenn wir jetzt irgendwie nochmal in der Filmwelt sprechen. Ich finde, Martin Scorsese hat einige seiner interessantesten Werke dadurch gedreht, dass er über sein früheres Schaffen nachgedacht hat und die Figuren in einen Kontext gesetzt hat. Also man denke da an The Irishman, in dem die alten Helden aus, sag ich mal, Filmen wie Goodfellas oder Casino damit konfrontiert werden, dass das, was sie sich als heroisches Bild ausgemalt haben für ihre Familien, vielleicht gar nicht so war. Und Windstärke 17 hat ja diese Ansätze, wenn Val die Essensszenen reflektiert und merkt, es ist eigentlich auch nur ein Ritual. Und vielleicht ist da ein Kinderblick dann auch wieder ganz spannend.
Wir schauen mal, ob Ida irgendwann Kinder bekommt, ob das mit Life was wird. Ja gut, wie kommen wir da jetzt raus? Ich habe das Gefühl, wir haben hier noch gar kein so furchtbar klares Format in diesem Podcast, aber gibt es sowas wie ein Fazit für dich? Hast du das Gefühl, du könntest noch mal das für dich runterbrechen, was an diesem Roman lesenswert ist, was dich stört oder was du noch irgendwie sagen möchtest?
Also, wenn ich es mal zusammenfasse, würde ich sagen, also die Stärken dieses Romanes sind auf jeden Fall seine Barrierefreiheit. Das sind sehr einfach zu lesende Romane. Man braucht hier kein Vorwissen in irgendwelchen Punkten. Man braucht auch keine Bereitschaft, sich vielleicht auch in was reinzuknien, Sachen zu entschlüsseln. Man wird auch nicht frustriert von diesen Romanen. Es ist in Anführungszeichen gute Unterhaltung und Windstärke 17 hat die Momente, wo es ein bisschen mehr ist.
Ah, weißt du, es gab ja diese Diskussion bei Marcel Reich-Ranicki, der irgendwie gesagt hat, ich lache nicht unter meinem Niveau und der damit meinte, in dem Moment, in dem ich auf eine bestimmte Weise angefasst, affiziert, halt amüsiert bin, wird schon irgendwas richtig sein bei, was das, Sven Regner oder sowas. Ach, genau, ja, stimmt, das war. Und daran musste ich auch irgendwie denken. Also ich kam hier aus diesen beiden Romanen raus mit, ich finde irgendwie sehr viel daran doof, aber irgendwas muss schon dran sein. Also es blieb immer das diffuse Gefühl, dass hier eine Qualität ist, die ich nicht so ganz in Worte fassen, kann, aber irgendwas reizt mich da dran und irgendwie bin ich dran geblieben und habe mich da durchgewühlt, mal mit mehr, mal mit weniger Schmerzen, aber nachher mit dem Gefühl von, ach ja, also das schadet mir jetzt auch nicht. Und das würde ich auch sagen, so, man kann das schon lesen, aber man muss sich schon der Konsequenz bewusst sein, dass man dann wahrscheinlich auch weiterliest, ob man unbedingt will oder nicht, ob man da eigentlich zu cool für ist, ob man da drüber steht oder nicht. Das heißt, da scheint auch so, weiß nicht, ein unsichtbarer Sog, ein wie heißt das im Wasser, eine untere Strömung irgendwie zu sein, die einen im schlimmsten Fall sogar mitziehen kann. Aber ja, also irgendwie eine gemischte Erfahrung, aber ich kann nicht sagen, dass man das nicht gut lesen
Deswegen
kann.
ist es wahrscheinlich auch das Lieblingsbuch der unabhängigen Buchhandlungen geworden. Weil es wirklich ein Buch, das du jedem empfehlen kannst. Und ich glaube, du wirst von niemandem so richtig starke Abneigungen spüren.
Ja, das ist dann aber auch doch was dagegen spricht, oder? So ein unverletzbares irgendwie, wo sich jeder drauf einigen. Das ist ja auch ein bisschen schmierig hier. Na gut, wissen wir schon ungefähr, was wir beim nächsten Mal machen wollen? Wir können ja hier unsere Podcast-Planung live on air machen.
Ich fände es halt sehr spannend, mal über Jon Fosse zu reden. Ich glaube, Fosse wird da ausgesprochen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Einfach, weil er den Nobelpreis für Literatur bekommen hat und das ein Autor ist, den ich wirklich nur namentlich kenne. Ich glaube, das könnte was Spannendes sein, dass man sich hier, also ich weiß nicht, wie bewandert du mit ihm bist, aber dass man sich hier vielleicht zusammen auch mal was erarbeitet.
Ich habe, glaube ich, zwei kürzere Sachen von ihm gelesen. Ein Leuchten und Abend und Nacht, das ist schon eine Weile her. Aber ja, Jan-Olav Fosse, norwegischer Autor. Hey, wieso nicht? Ich glaube, das ist ganz interessant. Auch jemand mit einfacher Sprache, die dann für mich aber, oder für mein Gefühl, doch deutlich mehr verbirgt und mehr Abgründe hat. Und die auch immer so einen seltsamen Bezug für mich zu so Kinderbüchern oder zu Märchen hat oder sowas auch, wenn sie eigentlich nicht so angelegt sind. Aber das ist irgendwie eine Assoziation dabei, die ich dabei immer hatte. Ja, lass uns dann einfach mal schauen, was wir von Jon Fosse lesen, was wir so finden, was uns reizt. Aber ich denke, jetzt sind wir erstmal durch mit dieser ersten /zweiten/zweiten nullten Folge von Gelesen. Heißt der Podcast jetzt so?
So wie ich das sehe, ist das so. Unverzüglich.
Na gut, da kann man wohl. Ab wann gilt das?
Ja, also, so wie das hier steht, gilt das unverzüglich.
Okay, zack, raus in den neuen Podcast. Gut. Ciao, Finn.
Ciao, ich gehe jetzt ins Schwimmbad.
Ah, ich ziehe jetzt 22 Bahnen. Bam, den Kokain-Gag noch gebracht, ganz am Ende. Ha, ihr habt gedacht, wir machen ihn nicht. Er ist zu naheliegend, aber wir haben trotzdem den Koks-Gag gemacht.
Tschüss.
Tschüss.